willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich, wie sollte es anders sein, bin ich auch heute nicht alleine. Bei mir ist die großartige Mattia Schaper zum zweiten Mal zu Gast. Und freue mich einfach sehr, dass wir uns heute mal austauschen über das ganze Thema, im weitesten Sinne Recruiting und Hiring. Ich glaube, da gibt es so ein paar, ich sag mal so, Möglichkeiten, auch mal so typische Fehler zu machen, zu vermeiden und Co. Und bin einfach mal sehr gespannt, welche Gedanken du zu dem ganzen Thema hast. Freue mich auf jeden Fall, dass du zum zweiten Mal zu Gast bist. Und Disclaimer, ich glaube, es ist Folge 99, die wir heute aufnehmen. Also nachdem du zum letzten Mal da warst in Folge 40. Aber erstmal sehr cool, dass du da bist. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Again.
Danke, lieber Chris. Ich freue mich auch sehr. Ich finde es immer ein sehr gutes Zeichen, ja, wenn man auch ein zweites Mal eingeladen wird. Weil das heißt eigentlich so, okay, du hast es nicht ganz so schlecht gemacht. Wenn man so nur einmal eingeladen wird und dann nie wieder davon was hört, denkt man sich so, oh, okay, habe ich vielleicht ein bisschen, war ich nicht so gut da drin. Aber insofern freue ich mich sehr, fühle mich geehrt, dass ich zum zweiten Mal da sein darf. Und es ist ja auch ein bisschen was passiert, ja. Ich meine, Folge 40, wann haben wir die aufgenommen? Vor 2 Jahren? Vor
einem Jahr? Anderthalb?
Anderthalb? Ja, und wie das in der Startup-Welt so ist, ja, es bewegt sich immer alles sehr schnell. Insofern freue ich mich, dass wir heute aus einem anderen Blickwinkel als damals auch sprechen, ne? Und ein bisschen über die letzte Zeit quatschen können.
Mega, unabhängig davon, dass ich glaube auch so, ich meine, man weiß es, glaube ich, wir sind ja quasi in Wilmersdorf Nachbarschaft und haben den ein oder anderen Spaziergang oder das ein oder andere Gespräch mal hin und wieder gehabt, die immer mit viel, viel Mehrwert und Value waren. Von daher bin ich zuversichtlich, dass du auch diese Folge oder wir beide diese Folge sehr gut liefern werden. Mattia, ich habe dich damals gefragt und ich frage dich auch heute, vielleicht hast du ja eine andere Antwort, was für dich so die unbequemste Wahrheit im Sales ist und vielleicht hast du einen anderen Blickwinkel jetzt drauf mit vielleicht nochmal dem ganzen Recruiting oder so, aber natürlich, was die unbequemste Wahrheit ist und wie du damit umgehst.
Weißt du, was ich damals gesagt habe? Hast du dir das angehört? Ich habe es nicht gemacht. Ja. Shame on me. Ich hätte es mal machen sollen. Dann könnte ich jetzt was dazu sagen, wie sich das verändert hat. Aber ich würde sagen, die unbequemste Wahrheit, die ich auch jedem immer sage, nicht nur im Sales, sondern auch im Recruiting. Und wir sprechen vielleicht gleich darüber, wie ähnlich Sales und Recruiting sich am Ende des Tages eigentlich sind. Ja, in allen Aspekten. Wird für mich immer bleiben oder immer sein, nicht jeder wird das feiern, was du machst. Ja, das ist einfach etwas, was man akzeptieren muss. Und ich schicke manchmal eine Kampagne raus und viele Leute sagen, oh mein Gott, das ist die geilste Sales-Kampagne, die ich je gesehen habe. Und einer wird sagen, boah, also wie kann man denn sowas machen? Das ist ja richtig schlimm und so weiter und so fort. Ja, also es wird immer jemanden geben, der das, was du machst, nicht gut findet. Im Sales, wie im Personal Branding, wie im Recruiting oder wie im Interviewprozess. Aber damit muss man einfach umgehen können, ja, und das nicht so persönlich nehmen. Beziehungsweise, und ich glaube, das ist das Schwierige daran, ich glaube, einfach zu sagen, hey, scheiß drauf, muss ich nicht drüber reflektieren, ist auch nicht das Richtige. Man muss halt so die Balance finden zu, okay, ich lasse es jetzt nicht emotional an mich ran, aber ich reflektiere mal ganz kurz, inwiefern könnte er damit recht haben? Ist es vielleicht jemand der Einzige, der mir mal gesagt hat, wie meine Sachen ankommt? Ne? Also so lernen, glaube ich, was wichtig ist, ist zu lernen, damit rational umzugehen, zu reflektieren und dann für sich zu entscheiden, war das ein persönlicher Angriff oder war das etwas, wo ich was lernen kann? Und das ist, glaube ich, eine schwierige Sache.
Sehr, sehr cool und hundertprozentig bei dir. Und lustigerweise ist es auch gefühlt 1:1 die Antwort, die du letztes Mal gegeben hast.
Ah, wirklich?
Auf diese Frage. Dass es immer jemanden geben wird, der das, was du machst, nicht so geil findet.
Ja, damit muss man sich einfach abfinden. Ja, also, obwohl das für das menschliche Gehirn, glaube ich, so schwierig ist. Ja, letztens habe ich auch wieder einen Post gemacht auf LinkedIn, der ging relativ viral. Keine Ahnung, da waren locker 250 Kommentare das letzte Mal, als ich geguckt habe. Und alle waren so, richtig cool, bla, bla, bla. Und einer meinte irgendwie so, das ist ja voll lächerlich, was du hier machst, wen interessiert das? Und ich habe so lange über diesen einen Kommentar nachgedacht. Also auch ich, so nach so langer Zeit, die ich das mache, ja, ist jetzt nicht so, dass ich bei allem immer sagen kann, easy, kann ich emotionales Gehirn abschalten und rational darüber nachdenken. Das wird vielleicht auch nie so sein. Unser Gehirn ist leider darauf ausgelegt, dass man sich immer so ein bisschen an die negativen Sachen erinnert. Das ist ein Survival-Instinkt, ja. Aber so sich dessen schon mal bewusst zu sein und dagegen aktiv anzugehen, ist, glaube ich, etwas, was uns allen gut tut.
Es beruhigt mich sehr, dass du das auch hast und auch verspürst. Ich hatte das auch natürlich auch hin und wieder. Und natürlich wird das auch irgendwie wahrscheinlich nie aufhören. Aber es geht mir natürlich auch nahe, wenn dann irgendwie ein Kumpel mir schreibt so, hey, pass auf, ich unterstütze ja alles, was du auf LinkedIn schreibst, aber den einen Post, meinst du wirklich so ein Foto hier bei dir im Restaurant, musst du da posten? Ich so, hä? Warum nicht? Wie auch immer, ne? Aber
ja, und dann ist halt wichtig, ne? Einmal durchzuatmen, nicht emotional zu reagieren und zu überlegen, okay, könnte er damit recht haben? Wie schätze ich die ganze Situation ein? Ich frage häufig auch nochmal meinen Mann und sag so, vielleicht bin ich jetzt emotional verklärt in der Sache, was denkst du, ja? Und dann darauf zu entscheiden. Ja, ich glaube, es ist wichtig. Ja.
Definitiv. Hey, wir wollen mal, ja, du hast es angesprochen, es hat sich viel getan, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, auch mit einem anderen Blickwinkel mal auf das ganze Thema Recruiting gucken. Bevor wir da reinstarten, ich habe es ganz vergessen, aber willst du vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze sagen, vielleicht nicht, wer du bist, ich glaube, die meisten Leute kennen dich, aber was du vor allem jetzt machst?
Ja, voll. Ja, also ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass mich alle kennen. Deswegen sage ich mal ganz kurz, ich bin die Mattia. Ich habe vor 4 Jahren die STS of Germany gegründet, eigentlich als Hobby, weil ich war in England und es gab ganz viele englische, US-amerikanische Communities, wo sich Sales-Leute ausgetauscht haben und nichts wirklich im Dachraum. Und habe mal so damals einen Post gemacht und habe gesagt so, hey, wer hat Lust? Am ersten Tag haben sich darauf, glaube ich, 700 Leute gemeldet. Ich war so, okay, da ist anscheinend irgendwie Bedarf. Und seitdem ist das etwas, was sich stetig weiterentwickelt und durch verschiedene Phasen gegangen ist. Ne? Durch, hey, ein Hobby, dann wurde es irgendwann zum Unternehmen. Dann haben wir ganz lange, jetzt 2 Jahre lang, viel Coaching und Training im Sales-Bereich gemacht. Da habe ich mich dann letzten Jahres dazu entschieden, dass das eigentlich gar nicht so groß meine Passion ist, sondern eher die Community meine Passion ist und dieses Sales-Training und Sales-Coaching etwas ist, wo du, glaube ich, sehr spezialisiert für sein musst, gerade momentan, ja, weil es einfach unglaublich viel sich verändert, auch mit AI. Also ich glaube, jetzt heutzutage einfach nur einen Sales-Videokurs zu machen, zum Beispiel, das It doesn't work like that anymore, ja. Einfach weil sich so schnell so viele Sachen ändern. Und habe mich dann dazu entschieden, praktisch das erstmal außen vor zu lassen und mich auf die Community und aufs Sales Recruiting, Sales Hiring zu konzentrieren. Und das machen wir jetzt noch gar nicht so lange. Das machen wir jetzt, ich glaube, diesen Monat ist der 5. Monat, also nicht, wir haben schon immer praktisch Leuten geholfen, Jobs zu bekommen und wir haben schon immer mit Partnern und Recruitment-Agenturen und so weiter zusammengearbeitet, aber seit 4 Monaten machen wir das praktisch komplett in-house und haben dafür ein ganzes Department gewidmet. Ich habe wirklich so mit jedem HR, Tech und Recruitment-Agentur zusammengearbeitet, die es so in Deutschland gibt und die haben alle ihre Berechtigung, aber wir als Community standen immer dort und haben gesagt, okay, eine der Parteien, entweder die Kunden, also die Firmen, die hiren wollen, oder die Kandidaten sind nicht happy am Ende des Tages. Was können wir eigentlich daraus lernen? Wie können wir daraus ein Community-Konzept machen, wo wir Win-Win-Win-Situations haben? Genau. Und dieses Konzept, wer mich kennt, weiß, dass ich immer gerne einfach mal erst mache und nicht darüber viel darüber rede, ob ich was mache, sondern ich fange einfach immer mal an und dann gucken wir, wie es funktioniert. Und jetzt sind wir im fünften Monat und dieses Department alleine macht mittlerweile einen sechsstelligen Betrag im Monat, was nicht immer bedeutet, dass das jetzt perfekt ist, aber was für mich immer heißt, okay, wir schaffen Mehrwert. Ne? Also wenn Leute bereit sind, uns zu bezahlen, dann ist das meistens, wenn sie glücklich sind. Und deswegen bin ich jetzt sehr happy, dass dieses Konzept, was wir uns überlegt haben, so gut funktioniert und wir damit sowohl Kandidaten und Community-Mitglieder happy machen, aber eben auch die Startups in unserem Ökosystem. Ja, das machen sehr wir cool. jetzt.
Sehr gut. Vielleicht mal, um das Thema Recruiting einzusteigen. Mhm. Das ist gerade schon gesagt, Sales-Welt verändert sich ja doch irgendwie schneller, als es wahrscheinlich gerade vielen lieb ist. Wie ist so dein Gedanke zur Zukunft der, ich sag mal, SDR, vielleicht auch AI-Rolle? Mhm. Und vor allem, wie verändert die sich gerade? Also wie kann ich mich vielleicht auch selber im Zweifel dann employable halten? Ne? Weil ich meine, darum geht's ja irgendwie auch.
Absolut. Ich finde es super interessant, das ist einer meiner Lieblingsthemen momentan. Ja, ich glaube, wir sehen jetzt so langsam, dass dieses alte Modell, und das alte Modell ist in meiner Definition dieses, hey, du fängst deine Karriere im Tech Sales an, du steigst als SDR ein und dann ist dein Main Goal eigentlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren so schnell wie möglich zum AI zu werden. Dann bist du endlich im glorified land of AI, ja, und dann gehst du nach oben, Sales Leadership. Und das haben B2B-SaaS-Companies jetzt die letzten amerikanischen wahrscheinlich 15 Jahre gemacht, deutschen Dach so 10 bis 15 Jahre vielleicht, je nachdem. Und ich sehe jetzt gerade ganz doll, und ich habe schon immer gesagt, hey, das ist eigentlich ein scheiß Modell, ja, weil du wirst immer Leute dann haben, die einsteigen, die nie dieser Rolle SDA eine wirkliche Chance geben und einfach nur so schnell wie möglich zum AI befördert werden wollen, obwohl sie vielleicht als SDA viel besser geeignet sind als AI. Ja, also ich zum Beispiel auch, ich war noch nie AI. Also jetzt für meine eigene Firma bin ich AI, aber ich war noch nie klassischer SaaS-AI, ich war immer nur SDA. Und ich habe immer gesagt, das ist der geilste Job der Welt. Ja, ich will diese Quick Wins haben, ich will mit den Leuten sprechen, ich will nicht... Auch jetzt als Unternehmerin bin ich so in dieses mit Legal dann sprechen im Unternehmen und den Deal und bis die Unterschrift dann fertig ist, so, das ist gar nicht mein Ding, ja, das ist gar nicht mein Skill. Mein Skill ist eigentlich, Leute zu begeistern, Leute reinzuholen in die Bude, die erste Nachricht zu schreiben und dann den ganzen Abschluss, um den soll sich eigentlich jemand anders kümmern in meiner perfekten Welt. Obwohl das natürlich auch ein geiles Gefühl ist, wenn die dann die Unterschrift da drunter setzen, ja, aber es gibt in meiner Meinung nach einfach Leute, die sind mehr für diesen SDR-Job geeignet und es gibt Leute, die sind für diesen AI-Job geeignet. Und das alte Modell hat halt alle in diesen Pfad nach oben gezwungen, ne? Alle in diesen AI-Pfad. Und mittlerweile merken wir, dass, hey, es ist gar nicht mehr so einfach, Termine zu schedulen und Termine zu generieren. Und wir hatten kurz einen Hype, wo wir gesagt haben, hey, AI kommt und wir benutzen jetzt alle Clay und wir brauchen gar keine SDRs mehr. Und so langsam kommen wir wieder zu unseren Sinnen und merken so, okay, so funktioniert es auch nicht. Ja, weil wir Menschen machen das ganz gerne, dass wir sagen, hey, wir nutzen nicht AI, um Sales besser zu machen, sondern wir machen es erstmal schneller für uns und einfacher für uns. Und das funktioniert halt meistens nicht, ja. Also wir merken so, gut, auch wenn ChatGPT 50.000 Nachrichten am Tag schreibt, ersetzt das keinen SDR. Wir müssen aber AI-Capabilities irgendwie im SDR-Team aufbauen und um den SDR-Team heute erfolgreich zu machen. Ich spreche ungefähr mit 20 SDR-Teams locker in der Woche, 15 bis 20 würde ich sagen. Viele davon funktionieren nicht, sind nicht profitabel, sind immer im Nachhiring von den SDRs, weil die SDRs werden entweder abgeworben oder werden zu mittelmäßig guten AIs, ne, weil man musste sie jetzt einfach nach oben ziehen. Und dieses Modell funktioniert nicht mehr. Und ich bin ganz klarer Verfechter des neuen Modells, wie ich es nenne, wo wir jetzt mittlerweile sagen, hey, die SDR-Rolle, die ist so komplex geworden. Das ist kein Junior mehr. Das ist niemand, den wir mit 32K im Jahr abspeisen, sondern das ist der wirklich Berufserfahrung hat, der viele verschiedene Skills haben muss, der AI-Capabilities haben muss, der muss sich mit den Gatekeepern machen, der muss Clay wissen, wie man Clay funktioniert und so weiter und so fort. Der muss gute Discoveries halten, der braucht wirklich ein krasses Skillset. Und der arbeitet zusammen mit einem AI, der die super qualifizierten Leute vorgelegt oder Deals vorgelegt bekommt und die dann abschließt. Aber auf der gleichen Ebene. Wir sagen nicht mehr, okay, der SDR wird automatisch AI, weil dann befördern wir einfach Leute, die gar nicht unbedingt, also die, wir befördern die nach Titel und nach Geld. Weil ich habe jetzt zwei Kunden, und das finde ich ganz interessant, ich habe jetzt zwei Kunden, die zahlen Junior SDRs bis zu 100k OTE und Senior SDRs 140k OTE. Das sind so ganz normale Junior AI und Junior Senior AI Gehälter. Ne? Und immer wenn ich mit Leuten spreche, wo die einen neuen Job suchen, dann sagen die so, ja, ich möchte jetzt unbedingt so schnell wie möglich AI werden. Und ich sage so, okay, warum? Warum möchtest du jetzt unbedingt AI werden? Und die meisten sagen, ja, wegen dem Geld. So. Ich bin halt limitiert als SDR. Ne? Wenn ich denen dann sage, hey, ich habe hier eine Rolle, die zahlt dir 140k OTE, Senior SDR Gehalt. Was würdest du sagen? Würdest du trotzdem noch AI werden wollen oder willst du SDR weitermachen? Und voll viele, locker 50% kommen zurück und sagen, weißt du was, ich finde SDR eigentlich richtig geil. Ich habe noch gar nicht alle Skills, die ich brauche. Ich würde voll gerne weiter SDR machen. Aber ich möchte halt auch monetär incentiviert werden. So, und jetzt habe ich ganz schön lange geredet und mich in Rage geredet, weil dieses Thema so ein großes Thema ist. Aber ich finde, was das zeigt, ist, dass wir Sales-Leute sind natürlich immer danach aus, das meiste Geld zu bekommen, ja. Und wenn die AIs eben das meiste Geld bekommen in unserer Struktur, dann wollen immer alle AI werden, ohne dass wir in Betracht ziehen, so, hey, ist das eigentlich der beste Job? Beziehungsweise müssen wir die SDR-Funktion nicht eigentlich komplett umdenken und die viel anspruchsvoller gestalten, als sie jetzt momentan ist. Ich habe auf der anderen Seite Kunden, die sagen, yo, ich brauche einen Junior-SDR, Matthias, 32k fix, 45k OTE, sorry, aber wer kann sich das in Berlin leisten, überhaupt so einen Job anzunehmen? Ja, außer jemand, der wirklich echt desperate ist und vielleicht Eltern im Hintergrund hat, die einem helfen mit der Wohnung. Und dann sollen die 100 Cold Calls am Tag einfach nur durchballern. Und ich bin so, Mann, wie kann man eine SDR-Org so sinnlos aufbauen? Wie kann man so, dann sitzt da der SDR, der ist frustriert, der möchte unbedingt AI werden, der ballert zwar 100 Cold Calls durch, aber was glaubst du, wie viele davon richtig recherchiert sind, wie viele davon richtig qualifiziert sind? Keiner. So, und wenn du Glück hast, dann hast du jemanden richtig ambitionierten, der dann dem AI den Terminkalender zwar voll macht, aber mit scheiß Opportunities. So, ja, anstatt dass du sagst, hey, ich gebe mein Geld aus für jemanden Gutes, der mir die Pipeline gut macht, der die gut qualifiziert, der gute Capabilities hat. Und das musst du aber eben monetär auf der gleichen Ebene sehen wie das AI-Team und auch so auslegen, dass es nicht nur ein Job ist, den man maximal ein Jahr durchhalten kann mit Freude.
Ja, ich meine, du hast gerade gesagt, du hast dich in Rage geredet, da ist viel drin, auf das man mal eingehen könnte. Alles gut. Ich tue mich immer sehr, sehr, sehr schwer an zwei Punkten. Ne? Das eine ist, an dem Punkt zu sagen, wir sprechen gerne über OTEs, aber ich kann im Endeffekt jeder Person jedes OTE dieser Welt basteln. Du willst eine halbe Mio verdienen? Ja, was musst du dafür tun? Das ist halt immer die Frage. Und das ist natürlich etwas, was wir gerne in der Betrachtung vergessen, weil für entsprechend 140k, was ein geiles OTI ist, außer Frage, muss ich natürlich auch entsprechend delivern. Es wird in der Regel auch heißen, dass das Fixum natürlich entsprechend hoch ist und wird in der Regel auch heißen, dass aber die Erwartungshaltung entsprechend hoch ist. Und dann muss natürlich auch 100%. Die Infrastruktur natürlich vorhanden sein, dass ich das eben erreichen kann. Was ich viel spannender oder schwieriger finde, ist immer die Frage, wie sich die Rolle weiterentwickeln wird. Weil, genau wie du gesagt hast, ne, auf der einen Seite, es ist eben immer diese vermeintliche Eintrittsrolle, die wir immer mit Füßen treten und die so viel zu respektlos behandelt wird. Dabei ist es eigentlich gerade jetzt mit der schwerste Skill, überhaupt die Meetings in die Pipe zu kriegen.
Und der wichtigste Skill, because no pipeline, no business. Ja.
Ja. Und ich frage mich zum Beispiel immer, genau wie du gesagt hast, ist das aber dann eben die die Rolle, die wir überhaupt noch, und da gibt es keine Antwort drauf, die wir überhaupt noch in der Form brauchen? Oder ich zum Beispiel habe immer Full Sales Cycle AIs eingestellt. Ich immer gesagt habe, es gibt ein bisschen was an, ne, das kommt rein durch Inbound und Co., aber jeder muss seine eigene Pipeline oder muss in der Lage sein, seine eigene Pipeline aufzubauen. Fand ich immer nachhaltiger, ja. Gerade jetzt, wo Geld immer teurer wird und wo ich nicht eigentlich 4, 5, 6 SDRs für irgendwie 3 AIs einstellen kann.
Ja, ich glaube, das kommt immer, generell kannst du ja most valid response in business, it depends, ja, so, deswegen, es kommt immer darauf an, am Ende, was du für ein Produkt verkaufst, wie deine Motion ist und so weiter und so fort. Es gibt sicherlich Firmen und Teams, wo Full-Cycle-Sales, zum Beispiel Enterprise-Sales, ja, sehe ich es ganz klar, bin ich absolut der Meinung, dass dort Full-Cycle-Sales eigentlich am besten funktioniert, ja. Auch Field-Sales, finde ich, funktioniert häufig auch Full-Cycle-Sales am besten. Aber wenn wir so, was weiß ich, wenn wir SaaS haben, dann finde ich schon, dass es gibt ja jetzt schon sehr wenig Leute, die ihre Pipeline gut füllen können. Wenn wir jetzt noch erwarten, dass diese Leute auch noch gut closen können und du und ich, wir sind in vielen Deals zusammen drin, also in vielen Firmen zusammen drin, wo ich das Hiring mache von den Kandidaten und du machst das Coaching und das Consulting von den Firmen, ne? Und du reference-checkst ja auch immer unsere Kandidaten oder sprichst dann nochmal mit denen und gibst dann eine Empfehlung. Und du weißt, wie schwierig es ist, gute Leute zu finden. Ja?
Ja.
So, das heißt, ich glaube, klar, wenn wir in einer Superwelt leben würden, wo wir uns überlegen könnten, wie wollen wir es machen, würden wir vielleicht darauf kommen zu sagen, hey, Full Cycle Sales macht Sinn. But in reality glaube ich nicht, dass du viele Leute finden wirst, so viele Leute, wie wir brauchen, so viele SaaS Companies, wie wir haben, so viele Sales Teams, die wir haben, Leute zu finden, die excellent im Cold Outreach sind und Pipeline voll machen und auch noch excellent im Closing sind. Ja, das ist, glaube ich, zu viel erwartet auch von den Leuten, weil gerade im SaaS ist es kompliziert. Ja, und es ist eben noch komplizierter geworden jetzt mit AI. Es ist nicht unbedingt einfacher geworden, es ist komplizierter geworden, würde ich sagen.
100%. Also das glaube ich, kann man überall sehen. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie Open Rates sich angehen, Call Connect Rates, das geht ja alles in eine Richtung, Meeting Booked Rates, es geht ja alles ganz schnell nach unten und es wird immer schwieriger. Den zweiten Gedanken, den ich gerade noch aufbringen wollte, ist, du hast es gesagt, ne, wir sollten SDRs nicht als die Entry-Level-Role in Sales sehen. Jetzt ist die spannende Frage, was ist denn die Entry-Level-Junior-Rolle im Sales? So, weil früher war der Weg irgendwie, genau wie gesagt, das ist klassisch, ne? Ich bin irgendwie als Quereinsteiger, bei dir war es glaube ich auch so, aus der Uni in den ersten Sales-Job gestolpert, hab dann irgendwie viele Cold Calls gemacht, hatte, wenn ich das Glück hatte, ein bisschen Enablement und wurde dann schnell AI. Und so hat sich's irgendwie entwickelt, dass ich dann mehr, vielleicht mehr schlecht, aber als recht, aber grundsätzlich irgendwie diesen Karriereweg hatte. Wenn ich jetzt sage, ich brauche eigentlich als Unternehmen keine SDR-Armee, die Cold Calls ballert, sondern ich brauche eigentlich gut recherchierte Qualität im Outreach, ich brauche eigentlich gut vernetzte, vielleicht sogar Evangelists, die eine Industrie kennen, dann bin ich ja ganz schnell bei branchenspezifischen Quereinsteigern, die vielleicht was ganz anderes vorher gemacht haben, ne, und so den Weg in den Sales finden. Aber es gibt nicht mehr den klassischen Weg rein für viele Leute, wie es das gab. Was denkst du?
Würde ich auch sagen. Genau das würde ich unterschreiben. Ich glaube, gerade das, was du ja auch vertrittst, ja, dieses Referrals, Network, Personal Brand, das wird viel mehr eine große Rolle spielen jetzt, auch in der SDR-Rolle und in der EI-Rolle, ja, also ich merke, wie viel einfacher ich es habe, Pipeline zu generieren und Deals zu closen, einfach nur durch meine Personal Brand, ja, das ist crazy. Also und auch die Referrals, die ich mir reinhole von den Kunden, die ich jetzt abgeschlossen habe, das sind alles Sachen, die viel mehr jetzt im Vordergrund stehen als die 500 Cold Calls die Woche. Zu deiner Frage, wie steigt man jetzt in den Vertrieb ein? So, am Anfang ist es halt einfach und ich merke es auch immer noch mit vielen von meinen Kunden, die sagen, ja, wir müssen die SDR-Rolle, irgendeinen Quereinsteiger nehmen wir. Ja, der muss nur irgendwie hungrig und ambitioniert sein und gut kommunizieren können und so, ne? A-to-A-Mentality, bla, immer das Gleiche. So, ich höre es wirklich jeden Tag. Und ich glaube, das ist eben der falsche Weg. Ich glaube, du musst dich jetzt viel spezifischer mit Talent hinsetzen, weil wir haben auch mehr Talent momentan auf dem Markt, das muss man auch ganz klar sagen, ja. Ich merke sehr doll, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja, wir haben sehr, 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 sehr gute Leute und wir haben mittelmäßige Leute. Die sehr, sehr, sehr guten Leute sind innerhalb von anderthalb Wochen weg. Die mittelmäßigen Leute, die brauchen super lange, ja, um sich, um einen guten Job zu finden und überhaupt einen Job zu finden. Ich spreche manchmal mit Leuten, keine Ahnung, heute hat sich wieder jemand bei mir gemeldet, mit dem ich vor 3 Monaten gesprochen habe, der gesagt hat, ey, unter 120.000 mache ich hier gar nichts. Ich habe gesagt, du meldest dich in 3 Monaten bei mir wieder. Der Markt ist nicht so, dass jeder hier 120.000 bekommt. Die, die krass sind, ja, die kriegen 120.000 locker und das auch relativ schnell. Aber alles, was so, du bist nicht 100% Top-Performer, it's gonna take a while for you, ja. Aber ich glaube, du musst dich jetzt als Hiring-Manager halt die Mühe machen, dich mit den Leuten hinzusetzen, die Quereinsteiger sind, die davon noch nicht selbst gemacht haben und zu mit denen gemeinsam erarbeiten, hey, bist du eher jemand, der in die SDA-Position reingeht oder bist du jemand, der in die AI-Position reingeht? Und dann gehst du in beide Positionen als Junior rein, meinetwegen, ja. Du wirst mit Leuten sprechen, wo du sofort weißt, ey, vielleicht zum Beispiel, habe ich letztens mit Sascha drüber geredet, kennst du auch, Leute, die ADHS haben, ja, viele von uns mittlerweile, vielleicht nicht diagnostiziert, aber durch Social Media und so weiter und so fort, die sind nicht ganz so geeignet für eine Enterprise-AI-Rolle wie für eine SDA-Rolle, weil die einfach schneller funktionieren, die müssen schnellere Erfolge haben, die können sich nicht so lange auch auf eine Sache konzentrieren. So, bist du eher so, und das ist jetzt multifaktoriell, ja, aber um mal so ein Beispiel zu geben, wenn ich mit jemandem rede, dann habe ich das Gefühl, hey, du passt eher in eine SDA-Rolle, weil du brauchst Quick Wins, du musst schnell Impact spüren, was du machst und so weiter und so fort. Wenn ich eher jemanden habe, der ruhig ist, der langfristige Beziehungen valued, der sich sehr lange auf einen Sales Cycle konzentrieren kann, der, weißt du, solche Sachen, solche Eigenschaften hat, der geht in eine Junior-AI-Rolle. Meinetwegen oder aus meiner Sicht aber musst du nicht unbedingt, um AI zu werden, SDA-Erfahrung davor haben.
Mhm. Würde ich auch sagen. Also ich hab fairerweise nie eine SDA-Rolle gehabt, aber ich habe immer meine eigene Pipeline selbst gesourced. Den Skill zu haben, glaube ich, das ist in der heutigen Zeit trotzdem unumgänglich. Also ich glaube nicht, dass du im Sales langfristig erfolgreich sein kannst, wenn du nicht prospecten und sourcen kannst und weißt, worauf es ankommt. Ich glaube schon, dass sich das irgendwo bedingt. Ja.
In den wenigsten AI-Rollen, gerade jetzt momentan in der wirtschaftlichen Lage, musst du gar kein Outbound machen. Ja, da musst du immer 20%, 30% deiner eigenen Pipeline irgendwie covern. Ja, also wenn ich Closing-fokussierte Rollen besetze und der AI im Interview sagt, nee, also Outbound möchte ich nicht machen, raus, geht der sofort aus dem Prozess raus, ja, obwohl vielleicht wirklich nicht so viel Outbound eigentlich gemacht werden muss. Aber was ich damit sagen möchte ist, natürlich musst du diesen Skill irgendwie erlernen, aber du musst dich, nicht alle Leute müssen sich darauf so krass spezialisieren. Und das ist eigentlich die Pointe in diesem ganzen Ding, dass die SDA-Rolle von einer Einsteigerrolle zur Expertenrolle wird. Ja. Du bist als SDA oder du solltest als SDA, wenn du dich dazu entscheidest, das zu tun, Experte in diesem Bereich werden. Und dann ist dir dein Job auch sicher. Weil einen guten SDA, der einen Track Record hat, der weiß, wer mit AI umzugehen hat, der weiß, wie die Tool-Landschaft aussieht, der dir die Pipeline innerhalb von einem Tag mit 15 qualifizierten Meetings reinmachen kann, du wirst immer einen Job haben. Immer einen Job haben. Du bist
ich
aber
ein SDA.
Jemanden,
der mir ich hätte gerne jemanden 15 Deals am Tag reinballert.
Aber kommt auch drauf an, ja, wenn du ein SDA bist, der einfach mittelmäßig ist, it's gonna be difficult with your job, aber generell Mittelmäßigkeit wird mit KI, glaube ich, schwierig werden einfach, ja. Ich glaube, wir müssen uns alle daran gewöhnen, dass wir bis KI jetzt kam, Leute hatten, die einfach mittelmäßig waren und viele der mittelmäßigen Sachen kann KI jetzt übernehmen. So, KI kann eine Spam-Kampagne übernehmen, wie die meisten SDA oder viele SDAs es bisher gemacht haben. Aber eine richtig geile, durchdachte Kampagne, das wird KI nicht übernehmen. Und deswegen musst du dir auch nicht, wenn du Top-Performer bist und Top-Performer-Mindset hast und diese Neuigkeiten verstehst, musst du dir keine Sorgen um den Job machen. Würde ich sagen.
Lass uns gerne mal darauf eingehen. Was macht für dich heute, ich sag mal, Top-Talent aus? Als SDR vielleicht auch, ich will es nicht zu breit machen. Ich meine, AI ist halt andere Skills, aber im Grundsatz, wenn du sagst, hey, Talent heute, worauf achten Unternehmen wirklich?
Ich glaube, viele Unternehmen sind noch nicht so weit, dass sie das eigentlich wissen. Ja, also mit meinen Kunden mache ich immer einen Deep Dive, wenn wir eine Rolle besetzen und wir gehen rein und ich frage die und ich sage, hey, wie geht's? Und jetzt machen wir natürlich SaaS und auch viel Early Stage und so, ne? Das ist bestimmt, wir reden jetzt nicht über die Bosch und die Siemens und Personio dieser Welt, ne? Sondern eher für die kleineren Unternehmen. Die wissen meistens nicht, was sie brauchen. Sag ich dir ehrlich. Die sagen mir meistens, ja, ich möchte halt jemand, der hat Energie, der bringt Wissen mit und der ist ambitioniert und der macht nicht um 5 den Laptop zu, weil Sales is always on. So. Und ich bin so, ja, das habe ich jetzt auch schon von den 35 anderen Calls letzte Woche gehört, weißt du? So, ich glaube, das ist schwierig zu sagen, momentan noch, weil es sich entwickelt. Ich glaube, woran ich Top-Talent erkenne, sind es immer die Leute, die nicht eingeschüchtert sind von KI, sondern die ganz glasklar verstanden haben, ich muss richtig lernen und mich hier reinhängen. Wie funktioniert Clay? Was macht ein GTM-Engineer? Welche Tools sind gerade hot? Wie kann ich die benutzen? Und so weiter und so fort. Wenn ein Talent in ein Startup reingeht und sagt, hey, das weiß ich alles, wie man das hier alles macht, hired on the spot, most of the times. Ja, als
meinst du, mal eine kurze Verständnisfrage da, meinst du das ganze Thema KI jetzt mal so als Buzzword mit, du hast es gerade gesagt, mit irgendwelchen Tools, mit unterschiedlichen Rollendescriptions, wie jetzt ein GTM-Engineer und Co. Mhm. Inwieweit siehst du, dass ich als, also siehst du da die Anwendung beim SDR, also die Anwendung Umsetzung im Day-to-Day natürlich, weil die meisten Fällen sollen die Dinge ja, ich sag mal, genussfertig serviert werden, dass ich sie nur noch verarbeite und umsetze. Oder würdest du sagen, SDRs sollten auch die Capabilities haben, die Dinger im Zweifel ja auch zu ownen? Weil das ist gerade, also da würde ich mich eigentlich widersprechen und sagen, hey, eigentlich sollte das genau da ein GTM-Engineer, ein RevOps-Team, wie auch immer, geben, was das eben in die Org trägt, koordiniert, für alle.
Unterschiedlich, ne? Also wir haben solche Sachen wie, hey, wie vernetze ich einen HubSpot mit Kickscale und setze die richtigen Prompts auf, sodass die richtigen Transcriptions reinkommen, ne? Ja. Das ist, ich glaube, trotzdem auch gut zu verstehen, wie das funktioniert als SDR im Skill, muss aber nicht unbedingt sein, ja. Ich, wenn ich darüber rede, AI und AI-Capabilities, sind das für mich eher, kann ich mich mit, also ich supercharge mich so krass auch in meinen Outreach-Kampagnen mit AI, ohne dass ich alle meine Texte mit ChatGPT schreibe, ne? Aber gestern habe ich 45 Minuten Sparring-Session mit ChatGPT gemacht und zum Beispiel diesen ganzen SDR-AI-Guide-Modell aufgestellt und all mein Wissen in ChatGPT gemacht und diesen Guide erstellt, der mittlerweile 250 Leads angezogen hat, wovon wir schon 3 Leute geclosed haben, 3 Companies geclosed haben in der letzten Woche. Das ist ein Skill, der nichts mit innerhalb der Firma zu tun hat, sondern mit, wie mache ich selber meine Arbeit besser? Weißt du, was ich meine? Und wie kann ich schneller Dinge machen? Weil, again, wir sind Experten. Wenn ich als SDR, und die SDR-Rolle sollte eine Expertenrolle sein, wenn ich als SDR jede Woche mit 20 Firmen spreche, die gleichen Probleme haben, die aus einer Industrie kommen, dann sollte ich nach mindestens 4 Wochen dort eigentlich sitzen und sagen, crazy, ich habe krassen Insight jetzt so, was gerade am Markt abgeht. Ne? Wenn ich nicht einfach nur dumm Band qualifiziert habe, sondern wenn ich wirklich verstanden habe, was ist das Problem gerade am Markt und womit strugglen die Firma, dann sollte ich als SDR nicht einfach sagen, okay, gut, ich schiebe die jetzt alle weiter, sondern ich sollte überlegen, okay, wie kann ich das jetzt nutzen? ChatGPT, lass uns mal zusammen sparen. Ich hatte jetzt diese 20 Calls, das und das habe ich gelernt. Können wir einen Guide, eine Ressource? Kann ich daraus eine LinkedIn-Kampagne machen? Was? So, ne? Das kann ich auch alles klar machen, ohne AI und ohne ChatGPT, macht aber keiner, habe ich auch nie gemacht ohne ChatGPT. Und ChatGPT beziehungsweise KI macht mich einfach krass effizient in diesen Sachen und erweitert meinen Horizont, den ich nehmen kann. Ja, macht es Sinn?
Gehe ich, von ja, der klar, gehe ich auch komplett mit. Also die Nutzung im Day-to-Day und auch dieses Out-of-the-Box-Denken, unbedingt, ne? Also nicht alles kann man mir verzehrfertig hinlegen und ich kann es einfach nutzen. Und sind wir ehrlich, die meisten machen ja selber sehr, sehr wenig Research, wo wir im Thema sind, A versus B-Player. Aber wenn ich natürlich hingehe und sage, hey, ich habe das beispielsweise auch damals gemacht, ich habe Transcripts genommen von Podcasts, habe die halt durch ChatGPT gejagt, habe mir die Kernthesen gegeben, die Kernthesen habe ich in einer E-Mail verarbeitet. So, das, ich kann mir natürlich jeden Podcast selbst anhören. Ja, aber habe ich die Zeit, habe ich die Lust? Natürlich nicht. So, ne? Unternehmensberichte durchzuforsten, solche Geschichten, oder wenn ich weiß, hey, das ist immer, ich brauche immer diese Dinge für meinen Outreach, dann kann ich das natürlich irgendwie zu weiten Teilen durch KI unterstützen. Und gesagt, die Einsatzgebiete sind sehr, sehr vielfältig. Ich glaube aber, das ist, glaube ich, der andere Punkt, ich muss zwar in der Lage sein, die Dinge zu nutzen, aber wirklich nur zu verstehen, wie ich einzelne Tools für mich einsetze. Ich glaube, alles andere vorher kann auch jemand anderes gut machen. Das, was mir wichtiger Bestimmt. Ist, aus der Lead-Perspektive ist jemand zu haben, der die Offenheit besitzt und die Coachability, dass ich mit dem gemeinsam daran arbeiten kann und da auch ein hohes Maß hat an vielleicht auch Resilienz, weil dieses Thema, so das, was ich, also wir haben es immer schon so gemacht, ja, aber so die Halbwertszeit oder die Geschwindigkeit, in der sich Dinge einfach verändern, erhöht sich gerade signifikant.
100%ig. Und bin ich bei dir. Ja, ich sage nicht, dass ein SDR jetzt auf einmal den GTM-Engineer ersetzen sollte, ja. Aber er muss verstehen, wie diese ganzen Sachen funktionieren, damit er seine Arbeit überhaupt richtig machen kann, ne? Genauso wie, also ich mache zum Beispiel bei uns hier im Team, weil ich liebe immer noch Prospecting und Schreiben, und mit meiner Personal Brand macht es einfach mehr Sinn, wenn ich das mache, weil ich bin einfach erfolgreicher dabei. Und Jedes Mal komme ich zu meinem Team zurück und sage, hey Leute, das als Message hat richtig gut funktioniert. Es scheint, das ist ein großer Painpoint gerade. Ne? Das machen zum Beispiel SDRs auch nicht, dass sie mit Marketing oder mit Produkt sprechen, weil sie gar nicht verstehen, weil sie eben so juniorisch sind, wie setzt das alles zusammen. Ja? Und wenn ich wirklich eine Org baue, wo SDRs nicht nur als Quereinsteigerrolle, sondern als Forefront auch gesehen werden, die ich einbeziehe in mein Marketing-Messaging, wo wir damit Sachen testen und so weiter und so fort, dann ist das eine sehr viel anspruchsvollere Rolle als die, wie wir jetzt haben. Und das rechtfertigt eben auch das Gehalt, meiner Meinung nach, da einfach nach oben zu gehen. Weil du hast so viel Potenzial in dieser SDR-Rolle, wo ich mir mal denke, warum sprecht ihr Marketing-Teams nicht mit den SDRs? Ihr müsst euch eigentlich die ganze Zeit austauschen darüber, welche Subject-Line hat am besten funktioniert jetzt gerade in der Marketing-Mail versus in der LinkedIn-E-Mail, ja? Also, und auch dieses ganze Thema Personal Branding, das muss alles viel integrierter werden, damit das heute funktioniert. Es ist viel komplexer geworden als damals.
100%. Und ich meine, jetzt nochmal auf Personal Branding und Co. einzugehen, ich glaube, da würden wir nochmal eine Abzweigung nehmen für eine weitere Folge. Aber natürlich, also ich, das hast du eingangs gesagt, so, ich sehe das sehr, sehr ähnlich, dass Netzwerke immer relevanter werden. Und dazu gehören das eigene Netzwerk, dazu gehört eine Personal Brand, dazu gehört die Frage nach Empfehlungen, dazu gehören auch Partnerschaften und sonstige Geschichten, die für uns immer relevanter werden. Ich würde gerne in dem Kontext von, was wir als Unternehmen von Talent erwarten, so mal ein kontroverses Thema aufmachen, dann bin ich einfach deine Meinung sehr spannend. Ich hatte mit Jackie vor ein paar Wochen eine sehr spannende Folge, wo es um das Thema Vorurteile bzw. Bias im Sales geht. Und die haben wir ja logischerweise irgendwie alle. Aber wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel, oder ist es überhaupt ein Thema, dass Unternehmen sagen, hey, wir wollen eigentlich mehr Männer oder Frauen in Teams haben, wir wollen irgendwie deutschsprachige, Muttersprachler haben, damit bist du automatisch irgendwie bei einem deutschen Namen und sonstige Geschichten. Merkst du sowas? Wie gehst du damit um? Wie ist da dein Blick auch drauf? Und vielleicht auch den Disclaimer, bevor du antwortest, ich merke das ja bei mir selber. Also ich gucke mir Interviewkandidaten an, so, die geben irgendwie an, hey, ich spreche irgendwie fließend Deutsch, dann siehst du den Namen, der ist irgendwie indisch und denkst dir schon, ey, ich will jetzt nicht so gemein sein und sagen, dich rufe ich gar nicht erst an. Dann rufe ich an und stelle fest, okay, du sprichst doch nur Englisch. Du hast es einfach angegeben, weil das mein Requirement war. Ne? Ja. Also wir haben es ja irgendwie alle.
Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Und ich sag dir, vor 6 Monaten hätte ich gesagt, nein, Mann, Tech und so, wir sind voll fortschrittlich und haben wir gar nicht so doll. Und in anderen Branchen ist es viel schlimmer. Und seitdem ich im Recruitment bin, bin ich schon so, wow, crazy. Das ist schon auch noch echt, auch echt ein Ding. Und wie du sagst, es ist halt kontrovers, weil ich gebe dir mal ein paar Beispiele, ja. Auf der einen Seite hast du, ich hatte zum Beispiel einen Kunden ganz relativ am Anfang, und die haben an den deutschen Mittelstand verkauft, ja. Und der CEO war echt ein cooler Typ, ja. Und irgendwann im Deep Dive sagt er aber zu mir, ja, und Matthias, also so Abdullahs und Alis und so, die können wir hier nicht gebrauchen, das funktioniert nicht. Ich sag, okay, was? Und der so, ja, du, es sind nicht wir. Wir sind nicht rassistisch, aber unsere Kunden sind rassistisch. Wenn bei unseren mittelständischen Kunden Abdullah anruft, dann funktioniert es nicht. Und ich war voll, kennst du das, wenn du so ich war noch auch neu in dem Thema und dann war ich voll geschockt und konnte in dem Moment auch irgendwie nichts dazu sagen. Und ich habe echt voll lange drüber nachgedacht und war so, ey, irgendwie hätte ich was sagen müssen, aber ne. Und dann habe ich mich mit anderen Gründerinnen auch unterhalten, die auch an den Mittelstand, und die waren so, ja, aber es stimmt schon, so, ne, also wenn die Kunden halt rassistisch sind, so, bla, so, ne, total schwierig. Bis heute bin ich so, oh, ich weiß nicht, wie man dieses Thema korrekt und gerecht angeht, ja, weil wenn du dir die Stimmen aus der Praxis anhörst, dann ist es eben so, dass viele deutsche Mittelständler bei Abdullah sofort auflegen, und als aus der Unternehmensperspektive bin ich dann so, okay, verstehe ich irgendwie, dass ihr darauf dann achtet und dass das ein Ding ist. Natürlich würde ich auch lieber sagen so, hey, scheiß doch drauf, ja, so, aber wenn man, glaube ich, fair drauf guckt, auch auf eine Unternehmerin, dann kann man es vielleicht irgendwie nachvollziehen. Not sure. Dann, ich merke das ganz krass bei Leuten, und es gibt immer Kombinationen auch, ne? Also zum Beispiel ausländischer Name und schlechtes LinkedIn-Profil. Hat viel weniger Chancen. Woraufhin ich aber, wenn ich zum Beispiel einen Coaching, oder wenn ich, wir machen keine Coachings, aber ne, wenn jemand sich bei mir bewirbt und ich weiß so, LinkedIn-Profil schwierig, Name, so, ne, ich weiß, ich habe jetzt gerade irgendwie viele mittelständische Kunden, bla 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 bla, dass ich dem dann sage, hey, achte mal das und das und das, dann kommt er meistens weiter. Aber wenn ich ein weißes oder ein deutsches Profil weiterschicke und das LinkedIn-Profil ist absolut kacke, da mache ich mir meistens keine Sorgen, ja, weil die werden sowieso genommen von den Firmen. So, du siehst es echt krass. Das Einzige, was ich machen kann in diesen Situationen, ist immer dann diesen Menschen zu helfen und denen zu sagen, hey, das ist jetzt eine scheiß Wahrheit, die ich dir hier sagen muss, ja, aber durch deinen Hintergrund müssen wir, um dir einen Job richtig geil, um dir die Chance zu geben, müssen wir das hier machen. Und ich könnte es dir jetzt schönreden und sagen, wir müssen es nicht machen. Aber mein Job als Recruiter ist es, dir zu helfen und dir die Wahrheit zu sagen. Und deswegen lass uns mal an deiner Bio arbeiten, lass uns dein Profilbild überarbeiten und so weiter und so fort, damit du eine faire Chance hast. Ich wünschte, ich müsste das nicht machen. But fair. It's a fact that I need to do it. So, ansonsten würde ich sie komplett im Stich lassen. Ne? Und das ist total unangenehm, darüber zu reden. Und ich rede darüber echt häufig am Tag, ja, weil wir viele Leute haben, die einen Migrationshintergrund haben und die eigentlich klasse Leute sind, aber die es häufig nicht zum ersten Interview schaffen.
Ich find's auch ein super schwieriges und kontroverses Thema. Und die Argumentation, hey, unsere Kunden, da habe ich gar nicht dran gedacht vorher, unsere Kunden sind rassistisch, wir sind's nicht, ist vielleicht trotzdem einfach auch eine leichte Ausrede zu sagen, hey, wir wollen uns dann mit dem Thema halt nicht beschäftigen.
Aber wie willst du dich mit dem Thema beschäftigen? Also, wie willst du es bei Hunderttausenden von Kunden, also kannst du ja dann nicht danach immer nur anrufen und sagen, sag mal, hast du jetzt den Termin nicht gemacht, weil der Abdullah hieß? Da wird jetzt keiner, also weißt du, wie na, willst
ich glaub, du? Ich glaube, da ist Sprache viel wichtiger und Akzent, die hat jemand einen Akzent oder keinen Akzent oder ähnliches. Aber es ist ein super, super schwieriges Thema. Ich habe auch keine Antwort drauf.
Ja, Akzent und so ist, glaube ich, ist meistens nicht ein Ding. Also würde ich sagen, es ist häufig Name, es ist häufig auch leider immer noch Hautfarbe, das ist auch ganz krass. Ja. Es ist auch häufig Frauen, Ja, also es ist ganz witzig. Ich kriege so viele Kunden, die sagen, ich möchte unbedingt eine Female AI oder eine Female SDR, wir brauchen mehr Females im Team. Und dann auf einmal jedes Profil, was zwischen 28 und 35 ist, wird nicht eingeladen zum Interview. Ja, wo ich mir denke, woran liegt das jetzt?
War eine andere Frage, die ich auf meiner Liste hatte, ob das auch ein Thema ist, mit dem ihr wirklich zu tun habt, weil die Kandidatinnen, die ich zum Beispiel gecheckt habe, die durch euch kamen, also wo ich Reference-Checks gemacht habe, wenn ich gefragt wurde, da war ein sehr hoher Anteil an Frauen dabei im Vergleich. Und genau. Auch bei den Unternehmen entsprechend war das entsprechend hoch.
Ja, voll. Also es ist schon auch ein Ding und auch hier wieder. Also letztens sitze ich in einem Call mit Jürgen und neuer Kunde und er sagt zu mir, ja, Matthias, ich bin so genervt. Zwei von den Salesfrauen, die wir eingestellt haben, über Headhunter, da haben wir so viel Geld für bezahlt und jetzt sind die einfach schwanger und jetzt sind die im Mutterschaft. Ich sitze dort ja im 8. Monat schwanger und der Jürgen wusste das aber auch noch nicht. Ich so, ja, Jürgen, ich bin auch schwanger. Und er hat sich natürlich, er war so, ach nee, es tut mir leid, es sollte jetzt nicht so rüberkommen und so. Aber weißt du, so für mich als Geschäftsführer ist es schon auch ein Ding. Und auch dort konnte ich wieder sympathisieren mit der Situation, ja, du gibst 30.000 Euro für eine Saleskraft aus und zwei Monate später ist die schwanger und du musst dann auch noch zwei Jahre älter, also super, again, super schwieriges Thema und es ist super schwierig, auch darüber zu reden, weil selbst ich denke mir so, oh nein, hoffe ich werde jetzt nicht gejudged für diese Sachen, die ich hier sage, ja. Aber auch dort konnte ich es wieder verstehen als Unternehmerin, dass das natürlich ein Risiko ist, ja. Und wenn du es dir aussuchen kannst, dann willst du es wahrscheinlich nicht so. Aber das liegt, glaube ich, häufig kannst du es den Unternehmen oder den Unternehmern gar nicht als Vorwurf geben, sondern es liegt halt an unseren Strukturen, die wir haben gesellschaftlich, ne, inwiefern unterstützt der Staat. Ich bin jetzt selbstständig. Für mich ist es nicht ganz so schlimm, weil meine Firma läuft gut. Ich bin Angestellte bei meiner eigenen GmbH. Das kriege ich irgendwie alles so hin. Aber ja, wenn ich jetzt angestellt sei, also weil, super kontroverses Thema, auch hier wieder. Ja, also es ist so. Und manchmal sitze ich in diesen Calls, in diesen Recruiting-Calls und denke mir so, cringe, das kannst du niemandem erzählen, was hier besprochen wird. Und trotzdem verstehe ich auch hier und dort Punkte. Und es gibt so eine gewisse Art von Balance. Aber weil es ist so ein bisschen wie AIs und SDRs werden unterschiedlich incentiviert und arbeiten dann gegeneinander. Genauso werden Unternehmen und Frauen oder Leute mit Migrationshintergrund eben unterschiedlich incentiviert. Und ich glaube, eigentlich braucht es den Staat, der dazwischen steht, der neutral ist und der sagt, so, wir machen das und wir machen das. Weil am Ende denke ich manchmal so, ach, du kannst den Unternehmern auch nicht alles vorwerfen. So, weil am Ende wollen die auch Geld machen. Am Ende müssen die auch ihre Mitarbeiter bezahlen. So, ja.
Hatte eine Schwierig. Podcast-Folge, ich weiß nicht, hatte eine Podcast-Folge zu dem Thema, gerade dann Alleinerziehende oder generell Eltern und was man alles da eigentlich an strukturellen Themen hat mit Adriana, kann ich auch empfehlen. Und ich war in einem Early-Stage-Startup immer, ne? Und ich habe es immer erlebt, dass auch Kinder häufiger, logischerweise, Kinder sind auch krank. Frauen werden schwanger, auch Männer können Elternzeit gehen, es passiert halt nicht. Und am Ende ist es genau das, was du sagst, es ist halt was Strukturelles, was wir am Start oder wo der Staat eigentlich bessere Strukturen schaffen muss. Weil du kannst es nicht jeder Person vorwerfen, dass sie am Ende auch rational irgendwo handelt.
Voll, voll. Und trotzdem, ja, ich habe Startups in Berlin, ja, die haben 5-Days-in-Office-Policy, 8-to-8-Mindset, Rocket Ship, so, wo die gar nicht also manche davon sind toxisch, manche davon sind wirklich einfach nur on the rocket ship, so, und alle, die ich dort hinschicke, sagen, geil, dort möchte ich arbeiten, tolle Kultur, bla, 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 bla. Aber es schließt von vornherein alle aus, die Kinder haben oder die jemanden pflegen oder sonst was. Ja, wo ich immer auch so debattiere, so, okay.
Ja.
Ist das einfach so? Weil wenn ich jetzt gerade 120 Millionen Euro geraced hätte und Investoren bei mir im Nacken habe, so, dann wäre ich vielleicht auch so, hey Leute, ich will euch im Office haben, wir müssen hier zusammenarbeiten, ich bezahle, weißt du, was ich meine? Mhm. Und trotzdem ist es unfair. Und trotzdem, gerade als trifft es immer nur die Frauen in der ganzen Sache, ja, und nicht die Männer, weil die Männer können meistens sagen, wenn sie wollen, ja, gut, dann mache ich das halt jetzt, ziehe ich durch, meine Frau ist zu Hause, während der Frau, die hat gar nicht die Chance, das so zu machen. Ja, schwieriges Thema, Chris. Ich bin auch noch nicht so ganz, ich weiß auch noch nicht so ganz, wo ich dort lande.
Fair point. Sag mal, haben wir einen Hardcut in 2 Minuten oder können wir noch ein letztes Fass aufmachen?
Wir können noch ein letztes Fass aufmachen.
Sehr gut, weil wir haben viel gesprochen über so die Kontroversen, wir haben viel gesprochen über die Zukunft der SDR-Rolle. Ich würde gerne nochmal mit dir über Prozess reden und Quick Wins. Wie kann ich was sollte ich als SDR, SAI eigentlich machen, wenn ich im Prozess bin? Was gibst du jemandem mit auf dem Weg, der einen neuen Job sucht? Wo fängst du an? Was sind die Dinge, auf die ich achten sollte?
Ja, ich sage den meisten Leuten im Erstgespräch immer, bitte sei nicht zu arrogant, gerade jetzt momentan, weil es gibt einfach sehr viele Sales-Leute, die bestimmt jetzt gerade krasse Performance in ihrem Team haben und so weiter und so fort, ja, aber die sehr arrogant in diese Gespräche reingehen und sagen, ja, kriege ich schon alles hin, na. Und die werden ganz schnell humbled, gerade momentan. Ja, da regnet es Absagen, weil sie einfach denken, ja, ich spreche für mich. So, und dann kommen die meistens wieder nach 2 Wochen und sagen so, okay, ich könnte jetzt doch ein paar Tipps gebrauchen hier irgendwie. Überall wurde abgesagt. Und dann ist eigentlich das, was ich immer sage, ist, hey, stellt euch vor, bitte, tretet einmal aus euch heraus und betrachtet euch als Produkt. So, wie würdet ihr dieses Produkt jetzt verkaufen? Und da geht es los von der Bewerbung. Ich habe Leute, die sich einfach nicht und es, Chris, es ist wirklich nicht so, dass es wenig Leute sind, sondern es sind echt viele, die zum Beispiel Rechtschreibfehler in den Bewerbungen drin haben, ja, wo ich mir denke, ey, da fängt es schon an, ja, ich habe regelmäßig Leute, die rausfliegen, weil sie Rechtschreibfehler machen und die Hiring-Partner sagen, jo, es gibt einfach so viel gutes Talent momentan, ich suche mir das aus, wenn du hier keine Mühe gibst, dann it's not gonna happen, ja, es gibt Leute, die sich einfach nicht vorbereiten auf diese Interviews, so, und ich will natürlich immer, dass meine Kandidaten dann gut sind in den Interviews, deswegen schicke ich denen die Podcasts vom Startup Insider, von dem Startup, wo die sich gerade bewerben, damit die sich das durchhören können, ja, ich schicke ihnen häufig deine Podcasts und sag, hör dir mal diese Folge hier an und lerne daraus und bereite dich darauf vor, es ist kein easygoing thing jetzt momentan, ja. Zwischen den Stages, mach doch bitte einen Follow-up. Connecte dich doch bitte mit den Leuten auf LinkedIn, ja. Rede doch mal mit einem AI dort im Unternehmen. Also das sind alles momentan, sage ich den Leuten, go the extra mile. Wenn du nicht die extra mile gehst und denkst, hey, ich kann jetzt hier so lang cruisen und es wird schon irgendwie, it's not gonna happen, sag ich dir jetzt.
100%ig gehe ich komplett mit. Ich habe mal gerne gesagt, und ich glaube, das sehe ich auch nach wie vor so, weißt du, wir sprechen hier über eine Rolle, die dich in den nächsten hoffentlich realistisch aber eigentlich 2, 3, vielleicht auch 4, 5 Jahre begleiten soll. Und dann legst du nicht den Effort da rein, eine anständige Due Diligence auch für dich zu machen, beziehungsweise behandelst das halt wie so eine, und dann ist es für die Parallele zum Sales, behandelst das halt wie so ein Mittelklasse-Deal, der dir eigentlich egal ist, dann
absolut bescheuert. Ich habe Leute, die wollen 120.000 im Jahr verdienen, fix. Und die bereiten sich nicht mal eine halbe Stunde auf dem Interview vor. Wo ich mir denke, Leute, so für 120.000 fix ist es wichtig, dass ihr hier zeigt, wer ihr seid und was ihr drauf habt. Ja, und auch so. Ganz viele vergessen immer die Fundamentals of Sales. Sales ist wie Recruiting, nicht nur auf meiner Seite, wo ich praktisch Kandidaten staffe, sondern auch auf der Kandidaten selber Seite, ja. Überleg doch mal bitte, warum stellt jemand eine Salesperson ein und zahlt ihr 120.000 fix, weil er davon ausgeht, dass diese Person mindestens, keine Ahnung, 240.000 in Return reinbringt. Ja, deswegen know your fucking numbers, so überleg dir, hey, dafür muss ich das und das und das wieder in die Firma reinbringen, deswegen es ist so viel Business Also jedes Mal, wenn du mit einem Kunden einen Return of Investment Case aufbaust, das ist genau das, was du jetzt auch im Interviewprozess für dich machst. Ja, was ist dein Return of Investment? Was bringst du in diese Firma rein, wenn du 120.000 gezahlt haben möchtest? Warum bist du das wert und wie viel bringst du zurück in die Firma rein? Aber das sind so sehr viele Dynamics, die die meisten Leute nicht verstehen und auch nicht wissen, wie sie sich verkaufen. Und das finde ich ganz witzig. In Deutschland hast du entweder die Leute, die halt immer total humble sind und sagen, sie wollen sich nicht so selbst darstellen und bla bla bla. Und die gehen dann ganz, ganz schüchtern in so ein Interview, ganz humble in so ein Interview rein, wo ich auch sage, Leute, also das ist hier komplett nicht richtig angebracht hier. Oder du hast die Leute, die sich crazy oversellen, ja, und die eine richtig krasse Show abliefern in so einem Interview, das auch nicht gut ist, ja. Genauso wie im Sales. Das möchtest du auch nicht im Sales als Kunde erleben, sondern du möchtest eine solide Person in der Mitte haben, die weiß, was sie möchte, was sie kann und was sie möchte, die aber auch ihre Fehler sieht und wo sie noch gecoacht werden kann und die exakt weiß, wie die Nummern im Unternehmen aussehen und wie sie den Return of Investment zurückbringen. Eigentlich gar nicht so schwierig.
Ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist, wenn du im Interviewprozess dich oversellst und irgendwelche Stories erzählst, es fliegt auf. Es tut mir leid. Ich bekomme inzwischen von Gründern, mit denen ich arbeite, auch sonst, wir hatten auch schon drüber gesprochen, so viele Nachrichten von, hey, kennst du die Person? So, vielleicht kenne ich sie nicht selber, aber ich kenne jemanden fast immer, der sie kennt. Und fast immer zerbricht da alles, was vorher gesagt wurde, wie so ein Kartenhaus. Mhm. Von so Thumbs up, Thumbs down. Nee, das passt. Oder hey, so, ich hatte das auch, dass die letzte Person dich einstellen würde. So, das ja. Ist halt so. Und wenn sowas kommt, dann hast du natürlich als AI oder SDA auch ein Problem, weil aus der Nummer kommst du nicht raus. Nee. Aber wenn du dich halt anders positionierst und sagst, hey, pass auf, guck mal, ganz ehrlich, in der Vergangenheit, das und das lief nicht so geil, da stehe ich gerade, da will ich hin, das ist mein Plan, dann wirkst du halt reflektiert und zeigst Ownership nach vorne. Das Zweite ist, was ich immer gemacht habe, ist, wenn ich irgendwo eine Rolle wollte und ich würde es lieben, wenn das jemand halt bei mir macht, ist, hey, guck mal, ich kann mir vorstellen, so, du hast noch irgendwie diese zwei, drei Fragezeichen oder umgekehrt, hey, ich habe da mega Bock drauf und die Initiative zu zeigen, so, welche zwei, drei Fragezeichen hast du noch? Wie auch im Sales Deal. So, die beantworte ich dir jetzt. Dann gebe ich dir die Sicherheit, dass du hier keine falsche Entscheidung triffst.
Absolut.
Und dann natürlich, was du gesagt hast, sowas wie eine ordentliche Vorbereitung, gute Fragen zu stellen und ein anständiges Follow-up. Sei das, man connectet sich auf LinkedIn und schickt nur eine freundliche Nachricht oder bereitet sich vielleicht mit einer Video-Note vor oder whatever. Sprich mit einem AI, du hast so viele Punkte gesagt, die ich machen kann. Und dann sehe ich das ähnlich, ne? Es ist aus der Reihe von AIs aufzufallen, gar nicht so schwierig, weil das macht alles niemand.
Wirklich, ist crazy, wie wenig Leute das machen. Ist wirklich crazy. Zu deiner Sache mit dem Reference-Check, ich habe letztens mit jemandem drüber gesprochen, der auch den Reference-Check nicht bestanden hat. Und die war so, das darf man gar nicht, das geht gar nicht und so, bla, das ist rechtlich verboten. Ich sag ja. Aber guck mal bitte in Reality, ja, also die SaaS-Branche, gerade die SaaS-Branche, in der wir sind, jeder kennt jeden, ja, du musst nur einmal eine Connection anhauen und sagen, hey, hier, ich habe gesehen, du hast mit dem und dem mal gearbeitet, was sagst du, bla bla bla. Und again, es ist wieder so ein kontroverses Thema, wo ich auf der einen Seite sage, ja, es tut mir leid für den Kandidaten, der vielleicht da mal durch eine schlechte Zeit gegangen ist und es einfach verkackt hat, ja, so, und das begleitet ihn jetzt in seiner ganzen Karriere bei jedem Reference-Check. Und das ist natürlich scheiße. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch die Unternehmer, weil ich habe auch schon so viele Miss-Hires gemacht, wo ich gedacht habe, Mann, Matthias, hättest du mal jemanden gefragt, der mit der mal zusammengearbeitet hatte, der hätte dir das locker sagen können, ja, dass die Person so drauf ist. So, als Unternehmerin verstehe ich auch, warum man das macht, ja. So, am besten kommst du gar nicht erst in die Position, dass du jemanden hast, der dir jemals einen schlechten Reference-Check geben wird.
Fair. Ich möchte aber eine Sache da sagen, weil das vorkommt, dass jemand sagt, hey, das ist die letzte Person, die ich einstellen würde. Die ist jetzt auch wirklich selten. Sondern meist
nicht so selten, würde ich sagen.
Okay, fair. Das habe ich eher selten gehört.
Und selbst wenn es nicht so ist, dass es die letzte Person, die ich einstellen würde, wenn du nicht sagst, Alter, die ist so geil, die hat meinen Sales komplett revolutioniert. Ich war so traurig, als die gegangen ist, als sie mich verlassen hast, na. Das habe ich auch schon häufig gehört, ja, dass die Reference-Check halt so, ja, war in Ordnung. Also war jetzt nicht schlecht. So. Wenn die dann wird es auch häufig schwierig.
Fair. Wir müssen, glaube ich, auch unterscheiden zwischen den Reference-Checks, die vorbereitet sind, und den Reference-Checks, die ich vielleicht, wie schon gesagt, hinterm Rücken von jemandem mache. Ich aber gerade sagen wollte, was ich finde, was immer der richtige Umgang ist, und ich mache das meistens, wenn ich Fragezeichen habe, ohnehin, als Hiring-Manager, ich spiele meine Fragezeichen, die ich habe, einfach an die Person zurück. Zu sagen, hey, weißt du, Mattia, mega cooles Interview. Ich kann mir vorstellen, du passt dir echt gut rein. Ich habe ehrlicherweise noch 2, 3 Fragezeichen. 1, 2 und 3. Wie siehst du das?
Ja.
Und dadurch ist kommst geil. Du eigentlich sehr klar an den Punkt zu sagen, hat die Person wirklich Bock? Bietet sie eine Lösung dahin an? Ist sie coachable? Will sich weiterentwickeln? Will das wirklich? Weil ich finde es auch nicht fair, im Zweifel, das ist das Beispiel, ich hatte einen Reference-Check und die Person war augenscheinlich es war für einen Kunden, mit dem du auch arbeitest, lustigerweise, die Person war einfach augenscheinlich ziemlich nervös. Und kam raus so hinterher, hey, guck mal, Chris ist derjenige, der hat irgendwie einen Podcast, der ist ein Sales Coach, der weiß irgendwie alles. Und natürlich ist das weit weg von der Realität. Aber das war so ihre Wahrnehmung. Und dadurch hat sie einfach keine Fragen gestellt und war sehr zurückhaltend. Im Verhältnis zu den anderen Calls, die viel, viel, viel besser waren. So, dann ist mein Feedback natürlich entsprechend. Dann spiele ich das zurück und sehe, beziehungsweise dann in dem Fall die Gründerin, und sagt, hey, die Fragezeichen konnte sie beantworten. Super cool. Anstatt einfach die vermeintliche Red Flag, die ich gesehen habe, zu nehmen und zu sagen, wir sagen jetzt ab. Also es ist auch wichtig, das, glaube ich, immer noch mal zu hinterfragen. Das wollte ich, glaube ich, auf der anderen Seite noch mal kurz sagen. Absolut. Weil so ein Ref-Check hinterm Rücken dann natürlich auch keine feine Sache als Beispiel.
Nee, hundertprozentig nicht. Aber ist halt Reality, passiert halt. So muss man halt einfach mit rechnen. Ja, auch das ist wieder so eine Wahrheit im Recruiting, wo ich einfach sage, Leute, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich das schönrede. Ja, ich muss euch halt darauf vorbereiten, dass das passiert. Und ich finde auch deine Geschichte jetzt gerade zeigt wieder, Recruiting und Hiring und gerade im Sales ist es so multifaktoriell und es ist so persönlich und da spielen so viele Dinge irgendwie mit drin. Ich hatte letzte Woche einen Kandidaten, der ist mit einer Rolex zum Interview gegangen. Letzter Cultural Fit. Wurde rausgeschmissen im Cultural Fit, weil er mit einer Rolex dahin gegangen ist. So, der hat das Angebot schon in der Tasche, der ist super, super guter Typ, ja. Und dann hat er das nicht bekommen wegen dieser Rolex. Und ich habe echt lange mit ihm telefoniert, weil er war so, Mattia, scheiße, Mann, habe ich mir jetzt damit verkackt, wie mit der Rolex und so. Und ich war so, ganz ehrlich, ich habe 3 andere Kunden, die nicht gefeiert hätten dafür, dass du eine Rolex trägst, ja. Und dass du aus so einem Hintergrund kommst und dir das selbst erarbeitet hast und das zeigt, dass du hungrig bist und so weiter und so fort, ja. Der hat jetzt gerade sein letztes Interview, wir drücken ihm gerade die Daumen, für eine andere Stelle, die das total gefeiert hat, ja. Und ich meinte auch zu ihm, hey, es kann sein, dass die Hiring Manager, die hatte vielleicht einen Ex-Freund, der hatte eine Rolex und das hat ihn an ihn erinnert und so weiter und so fort, ja. Oder so, auch wirklich, es ist so krass, wie viele Faktoren bei Recruiting eine Rolle spielen. Deswegen, um jetzt vielleicht kurz vorm Ende dieses Podcast zurückzugehen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe im Sales, was ist die unangenehme Wahrheit im Sales, die ist genauso richtig im Recruiting. Was ist die unangenehme Wahrheit im Recruiting? Nimm es nicht persönlich. Es wird immer Leute geben, die dein Outfit heute nicht schmeckt, deine Rolex heute nicht schmeckt, die an dem Tag einen schlechten Tag hatten, die dir ein absolut mieses Feedback geben werden auf das, was du tust. Und auch hier ist wichtig, Emotionen kurz ausschalten, rational überlegen, okay, hätte ich da jetzt was besser machen können oder war es einfach der Fakt, dass ich diese Rolex getragen habe, weißt du? Und dann das als Learning mitzunehmen, weil es wird immer jemanden geben. Ich schicke manchmal einen Kandidaten in 5 Prozesse rein. Und manchmal denke ich mir so, das Feedback, das zurückkommt, ist überhaupt der gleiche Mensch. Die sind alle komplett unterschiedlich, ja. Wie die den einschätzen, wie gut die den finden, wie die den Charakter finden und so weiter und so fort. Es ist so volatile, es ist so multifaktoriell. Nehmt es nicht persönlich und also nicht zu persönlich und persönlich genug, euch weiterzuentwickeln und nicht einfach zu sagen, ah, die ganzen Interviewer sind alle scheiße, mit denen ich jetzt die letzten 20 Mal gesprochen habe, die mir Absagen gegeben. I think you can probably learn something von 20 Absagen, ja. Das vielleicht so als Schlusswort und als Kreis.
Yes, finde ich sehr gut, denn wir sind jetzt bei, krass, 1 Stunde 5 Minuten gleich. Jetzt könnte sein, dass du auch offiziell die längste Folge hast bei mir.
Ich quatsche aber sehr viel und sehr gerne, sorry.
irgendwas vergessen, bei dem du sagst, hey, das würde ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
Leute, egal, ob ihr jetzt gerade einen Job sucht oder nicht, werdet doch gerne, falls ihr nicht schon Teil der SDS of Germany seid, Teil der SDS of Germany. Ich glaube, gerade, dass die SDS of Germany einen sehr geilen Kurs gerade momentan fahren in diesem, hey, Netzwerk aufbauen, so wie du das auch immer sagst, und Empfehlungen einholen. Das unterstützen wir krass natürlich mit unserem Netzwerk und unseren Initiativen wie SDS Connect und auch unseren Events, ne? Und klar, jetzt haben wir viel über Recruiting geredet, aber das ist nur ein Teil von SDS of Germany, ne? Das ist eine große Community mit tollen Leuten, wie mit dir, Chris, ne? Und ich glaube, es macht gerade jetzt momentan sehr viel Sinn, sich in solchen Netzwerken zu beteiligen, dort sichtbar zu werden. In allem Bezug auf Karriere ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig momentan, neben den ganzen AI-Capabilities, die man sich aneignen sollte.
100%. Also den Shoutout am Ende, ich glaube, davon abgesehen, dass es den Podcast ohne SDRs of Germany in der Form vielleicht nicht gäbe, weil einfach die Impulse aus der Community irgendwie kamen. Man lernt so viele coole Leute kennen, man hat immer gute fachliche Gespräche, man kann sich immer weiterentwickeln. Und von daher, ja, die Empfehlung teile ich zu 100%.
Nice, das freut mich, lieber Chris. Es hat mich sehr gefreut. Es war eine sehr kurzweilige Stunde hier am Montagmorgen.
Yes, vielen Dank, dass du da warst und deine Insights mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche dann zu Folge 100 mit dabei seid.
Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.